Hi, Alex hier vom Recording of Arts Tone Studio. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mittlerweile sind wir schon echt gut dabei im Podcast-Thema. Und heute ist ein besonderer Gast da, mit dem ich schon sehr lange zusammenarbeite. Und ein verdammt wichtiges Thema für mich im Studio, wo oft viele Mythen und Möglichkeiten herrschen. Aber Günnes, stell dich doch mal einfach kurz vor.
Ja, hi. Freue mich, dass ich hier bin beim Alex. Günter Wiedemann, bin Schlagzeuger. Ja, schon mit ganz, ganz vielen Bands gespielt. Momentan die aktuellen Bands sind Fireball und The Edge. The Edge war auch schon hier, haben auch tolle Produktion gemacht, aber ich denke, da gehen wir noch drauf ein.
Und Thema ist Schlagzeug Basics.
Ja,
im Studiobereich, so dass man mal wirklich darauf eingeht. Jetzt ist eine Band, man will aufnehmen und dann ist ja die erste Frage, Programmieren oder Drum Recording?
Ja.
Und das könnte man zum Beispiel schon mal als Opener-Frage nehmen. So.
Können wir schon mal klären, ja. Also grundsätzlich hängt es schon auch am Genre ein Stück weit. Was will ich machen, was soll rauskommen? Was für ein Musikgenre ist es? Wenn wir jetzt Popmusik, also so Radio-Playlists anhören, dann hören wir wahrscheinlich zu 99% programmierte Drums. Weil alles, was irgendwie tanzbar ist, da haben wir gleichförmige Beats, wir haben gewaltige Sounds. Und das kriege ich natürlich mit dem Programmierer, kriege ich das relativ schnell hin. Und habe natürlich mit der Sounds, digitale Welt, alle Möglichkeiten der Welt, die man sich vorstellen kann, zu sagen, auf Knopfdruck wechsle da die Sounds durch. Da ist sowas einfacher zu produzieren, wie wenn ich ein Drum nehme und Akustik-Drum und spiele das ein. Und ich denke auch, ist mein Gefühl, dass es ganz oft in Produktionen auch eine Geldfrage ist, wo man dann sagt, nee, komm, wir programmieren, der Japaner macht's, das kann einer daheim machen. Bringt dann die MIDI-Tracks mit und im Studio packt man dann irgendwelche Sounds drauf. Dann passt es gut. Man kann aber auch für andere Genres programmieren. Das fällt mir jetzt schwer, das zu sagen als Drummer. Ich habe es aber schon gemacht als Auftragsarbeiten. Allerdings hätte ich das 10-mal schneller eingespielt gehabt, selbst beim Aufbau. Weil wenn es dann wirklich klingen soll, authentisch wie ein Drummer, dann wird es brutal aufwendig. Das muss man einfach sagen.
Ja. Ich habe auch echt selten ein sehr gut programmiertes Schlagzeug gehört. Also ich finde, gerade an diesen Becken, an wie die Becken gespielt werden, hört man, ob es ein echter Drummer ist oder halt ein programmiertes Schlagzeug. Und dann ist die Frage auch, wo will die Band oder der Künstler eigentlich hin? Hatten wir bei der aktuellen Produktion jetzt, wo es heißt, wieso spielst du das Schlagzeug nicht selber ein, wo wir es programmiert haben für die Popnummer. So. Und es ist dann die Frage, ist es zweckdienlich, liegt im Budget? So, weil es ist ja jetzt auch nicht gerade billig, so ein Drum-Recording. Und dann muss man gucken, wo will man hin und was, wo geht es dann?
Ja. Gut, es war jetzt natürlich, in dem Fall war es eine Einzelproduktion, wo ich das ganze Arrangement gemacht habe von der Musik, wo ich aber auch der Meinung bin, dass das programmierte Drum dort passt, das ist ein Popsong. Ja, da wäre der Aufwand für diesen einen Song, Drum-Recording vorbereiten und so. Das wäre Wahnsinn. 10 Minuten Spielzeit, 2 Stunden Aufbau, Soundcheck und wieder Abbau. So muss man es vielleicht mal sehen.
Ja, da ist dann quasi Take drin und dann baust du wieder ab und hast 4 Stunden Zeit investiert für einen 3 Minuten Durchgang.
Genau.
Und ja, und das ist die Programmier- und die Recording-Frage, die man sich am Anfang stellen muss. Also sprich, wo willst du hin? Was ist das Ziel? Was wir ja auch schon öfters besprochen haben. Und dann natürlich die Frage, wenn man jetzt sagt, man ist eine Band und möchte einen Song produzieren, in welche Musikrichtung befinde ich mich denn eigentlich, wie will ich denn klingen?
Ja.
So, ich hatte einmal eine Band da, die hat gesagt, das weiß ich noch, der Schlagzeuger hat gesagt, er hätte gern die Snare von Rammstein und die Toms von Tool. Und das sind ja 2 völlig unterschiedliche Welten. Und ich glaube nicht, dass der so genau gewusst hat, wohin er gehen will.
Ja, das ist natürlich, jetzt komme ich mal und an die eingangs erwähnten Neulinge im Studio, die vielleicht das erste Mal Produktion vorbereiten im Proberaum. Und dann werden sie gefragt vom Produzenten im Studio, wie hättest du denn gern, was stellt ihr euch vor? So, jetzt ist natürlich der Kollege Drummer wahrscheinlich ganz, ganz eng bei seinem Instrument. und nicht unbedingt beim Gesamtkonstrukt, nachher bei der gesamten Produktion. Ja, und das ist ja jetzt nicht nur bei der Soundauswahl oder bei der Soundvorstellung so, sondern das geht ja meistens dann beim Spielen, geht's dann weiter. Sag, wow, einmalig, ich zeige mich von meiner besten Seite, also am besten Larry Showtime, nicht mehr songdienlich, sondern sich in Vordergrund spiele. Das hat jetzt mit Musik nicht so wahnsinnig viel zu tun, aus meiner Sicht, sondern da geht's genau los. Und ich würde jedem empfehlen, zunächst einmal nicht so sehr an den Sound zu denken, sondern ans eigene Spiel, an die eigene Vorbereitung. Oft hörst du, ich hab's auch schon mitgekriegt, und ich habe ja früher Unterricht gegeben und Schlagzeuge auch vorbereitet, irgendwelche Songs vorzubereiten für die Band, also es war noch nicht mal Studio und so. Und dann hörst du, dass die Band, die Verse, die klingen zum Beispiel alle gleich, auch rhythmisch, da ist nichts drin. Aber die Bassdrum ist praktisch jeden Takt anders. Das ist kein Pattern, sondern das ist irgendwas total Unruhiges. Und so, und da geht schon los, einmal Struktur ins Spiel zu kriegen, gerade in das Drum Arrangement, und zu sagen, okay, wo spiele ich was? Und dann auch zu denken mit der Dynamik, wo brauchst du mehr Power, wo brauchst du weniger, dass man das einsetzt. Und das ist zum Beispiel, das vorher erwähnt mit der Becke, die Hi-Hat, ist so, das herausragende Element, wo man dann hört, programmiert oder nicht programmiert. Weil auf der Hi-Hat gibt es 1 Million Nuancen, die man spielen kann mit der Öffnung und so. Und da kann man natürlich einmal sagen, wahnsinnig viel Färbung geben vom Schlagzeug her. Ja. Und dann die Teile, wie sie sich aufbaut oder wie sie dann auch mal wieder runtergehen, total unterstützen. Das sind so die Dinge. Ja, dann kommen natürlich die feinen Ghost Notes dazu, dort, wo sie Sinn machen. Also nicht alles zutrommeln mit Ghost Notes, aber da, wo sie Sinn machen, das macht es auch feiner. Dann, wann spiele ich ein Ridebacker zum Beispiel in Groove? Wann spiele ich es eher auf dem Hi-Hat oder auch auf dem Crash? Gibt es ja auch. Das sind so Fragen, die sollte man sich vorher überlegen und dann aber auf den Song auch strukturieren. Also einmal ein Vers, der immer gleich läuft, einmal auf dem Crashback der Groove zu spielen, das nächste Mal auf dem Ride und mit der drin dann auf die Hi-Hat zu wechseln, das ist unstrukturiert. Und das stört dann auch das Klangbild total und vor allem den Höreindruck, wenn man es hört. Und dann geht es natürlich weiter. Das ist dann der Klassiker. Ah, ich habe alles vorbereitet, ich habe super geprobt, ich habe die Struktur. Und beim dritten Mal spiele im Studio dann, wenn man eine Sicherungskopie macht oder so nochmal eine Sicherungsaufnahme, sind dann keine Pegel mehr da. Bassdrum weg, kommt nichts mehr.
Kondition.
Und dann ist die Kondition weg. Und das gehört eben auch dazu, dass man sowohl, also ich sage mal hier, von der Konzentration her, aber dann auch von der körperlichen Substanz, das muss man schon durchhalten, dass man auch von Anfang bis Ende die gleiche Pegel liefert.
Ja. Man darf nicht vergessen, das hat auch vorher jemand gesagt, im Podcast war, das ist Hochleistungssport, den man da treibt. So, wenn man sich da bewegt und du musst wirklich fit sein, dich trainieren, vielleicht nicht so oft zum Magis gehen und gucken, dass das läuft, weil auch wenn du dann später Konzerte spielst als Band und da 1,5 Stunden, 2 Stunden Show machst oder wie jetzt wir mit der Edge 3-4 Stunden in der Polarnacht, das ist einfach Sport. So. Und ich sehe das auch sehr oft im Studio, dass das fehlt, dass schon das anstrengend ist, dass die Leute reinkommen mit einem Schlagzeug und schon fertig sind. So, also die haben das Schlagzeug ausgeladen und ist schon, oh shit, so jetzt erstmal hinhocken, Pause machen.
Also für mich jetzt ehrlich, ich sage mal, das Schlagzeug trage wesentlich schlimmer als spielen, muss ich auch sagen. Aber wenn ich dann drin sitze, ich glaube, ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann einmal ein Pegelproblem hatte bei dir oder so, wo wir schon Sessions gemacht haben. Ich weiß noch, mit dem Andy Susemil, wo wir mal, haben wir ja 2 Platten aufgenommen. Und da war eine dabei, da musste ich sogar die Songs noch lernen im Studio. Also das war eine coole Geschichte. Ich habe die schon vorbereitet, ich habe Songlayouts gehabt. Aber bis ich dann im Studio war, waren da eben noch ein paar Sachen mehr dabei. Und dann haben wir die im Studio durchgesprochen, dann 3-mal spielen, probieren, Drum Arrangement voll festlegen und dann aufnehmen. Und er hat irgendwann am Abend, da war es aber echt krass, hat er gesagt, Junge, die Pegel sind heute Abend noch brutaler wie heute Mittag. Also, ja, Komfort, aber das ist zumindest mal ein gutes Zeichen. Ja. Ja. Jetzt apropos Pegel. Es ist auch so ein Ding, was ich oft höre. Ja, wir machen Rockmusik, da muss man auf dem Schlagzeug rumprügeln. Wie ein Wahnsinniger. Also im Studio würde ich sagen, das Schlagzeug braucht schon bestimmte Pegel, dass die Trommeln klingen. Mhm. Weil wenn ich Toms streichle, dann ist dieser Anschlag bei 4-5 Kilohertz, der ist weg. Die Trommeln klingen auch nicht sonderlich, da fehlt die Hälfte der Frequenz. So, man kann aber natürlich auch so reintrommeln, da ist überhaupt kein Sound mehr da. Ja. Das tut einfach nicht mehr. Und das fängt dann an, zum Beispiel, wenn man Toms, ich bevorzuge immer eine sehr, sehr offene Stimmung, also Resonanzfell, Schlagfell, genau gleiche Stimmung. Versuch natürlich, beim DW gelingt es mir am besten, versuch genau die Kesselresonanz zu treffen, dann klingen die am längsten und am offensten. Und was wir nicht brauchen, da ist ja dann der Alex da, der gatet es weg, komprimiert es und so. Da kann man allerdings machen, schlimm wird es, wenn irgendwas nicht da ist. Weil es von der Trommel nicht kommt oder einfach vom Spieler her nicht kommt. Dann wird es ganz komisch, weil herzaubern kann man nicht, was nicht da ist.
Wenn ich eins gelernt habe, ist nach wie vor Shit in, Shit out.
Ja.
Das gilt immer. Und ich habe lieber das... Also lieber das haben, was ich brauche, wie also zu sagen, boah, lieber mache ich was weg, wie, boah, wäre das jetzt geil gewesen, hätte ich das. Und so geil zu recorden, dass man sagt, eigentlich muss ich an der Tom oder an dem Schlagzeug gar nichts mehr im Mix machen.
Das ist so, genau.
Es ist, du hattest ganz wichtiges Thema, du hattest beim Recording alles hier voll mit Snares, das weiß ich noch. Du hast gesagt, ich bringe ein paar Snares mit.
Ja.
So, aber das Coole war, wir konnten einfach wirklich die Snare aussuchen und sagen, okay, die passt jetzt auf den Song. So, und wir haben dann auch keinen Trigger gebraucht, weil wenn das Schlagzeug in sich stimmt und es ein geiles Schlagzeug ist und da jemand drauf spielen kann, dann brauchst du keinen Trigger dafür.
Ja. Und so. Das nächste ist dann genau das Thema, die Lautstärke, die Homogenität. Auch da wieder, irgendwo haben wir mal ein Live-Gig gespielt. Schlagzeuger spielt auf meinem Drum. Wir haben spielen lassen, Vorgruppe. Und ich habe unten nur Becken und Snare gehört, Bassdrum gar nicht, Toms nix. Und das ist natürlich, wenn man sich das im Studio vorstellt, dass ich dann sage, hab die Crashes, habe ich in allen anderen Spuren drin, weil die werden zu Tode geprügelt. Mhm. Die Snare auch. Und vom Rest aber kommt nix. Dann wüsste ich jetzt gar nicht, da gucke jetzt mal der Alex an, wie man sowas macht, aber das heißt dann, das Editing dauert wahrscheinlich und die Spuren säubern, dauert unter Umständen dreimal so lange, wie es eigentlich aufnehmen oder das Mixen.
Es gibt da, in Amerika gibt es ganz viele, die das so machen, Foo Fighters zum Beispiel, die nehmen erst den Take auf, nur den Kesselsatz, also Bassdrum, Snare und Kessel und dann den zweiten Take drüber, nur die Becken. Ich bin da kein Fan von, weil ich glaube, da geht die Echtheit flöten. Ich versuche den Song so echt und so original, wie es geht, wie ihn die Band performt, abzubilden. Und wenn du dieses Feeling haben willst, dass das so echt wie möglich klingen soll, dann kannst du nicht stückeln, sondern du musst von Anfang bis Ende den Song einspielen. Und,
es ist auch als Drummer natürlich unglaublich schwierig zu sagen, das kann man sich vorstellen, dass man sagt, nehme ich zuerst die Snare auf und Bassdrum und also die Kessel und dann auch die Becken. Theoretisch vorstellbar, vom Spielgefühl her, ist das total wider jeder Natur. Also wenn mir das einer vorschlagen würde, würde sagen, ich nehme es entweder so auf oder gar nicht, dann wäre ich mit meinem Schlagzeug ganz schnell wieder im Auto.
Ganz schnell wieder draußen. Ja. Und das ist, ich glaube, was viele lernen müssen, ist das Ego zurückschrauben, weil das Schlagzeug ist wichtig, keine Frage. Aber das Allerwichtigste in der Produktion ist nach wie vor live, so wie im Studio, der Gesang.
Ja, ich sage mal, das Wichtigste ist ja nachher, dass wir das ein gutes Gesamtergebnis rauskommt. Ja. Und da hat jeder seinen Anteil.
Ja.
Und ich denke halt, Schlagzeug ist jetzt ein Instrument, da kann ich unglaublich viel kaputt machen, indem man sagt, ich zeige mich jetzt mal, wie ich vorher gesagt habe, von meiner besten Seite, spiele praktisch auf einen 5-Minuten-Song 10 Minuten Schlagzeug-Solo drauf. Mag vielleicht Spaß machen, aber hat, wie gesagt, mit Musik dann nichts zu tun. Ja. Ist nicht Band- oder Song-dienlich.
Ja.
Vielmehr geht es halt darum, den Song, was läuft mit dem Drum-Arrangement, mit den Fills, mit der Dynamik, zu unterstützen. Auch die anderen Musiker kann man mit dem Drum bestens in Szene zu setzen, gerade auch die Solisten.
Ja, klar.
Also ein Solo dann zumachen, irgendwie ein Gitarre-Solo oder Keyboard-Solo mit 1000 Drum-Fills, das geht gar nicht. Wir haben beim Susemil haben wir zum Beispiel ein paar Sachen gemacht, wo ihm Andy aufgenommen haben. Das war in so einem ganz irre Song, war ein mega Gitarrenlauf mit schnelle 16. Triole. Und ich habe dann gehört, dann, wo wir die Songs gelernt haben, und dann habe ich gedacht, okay, und den muss ich auf jeden Fall mitspielen. Mache ja oft in der Drum Arrangements, dass ich dann sage, die und die Breaks, die habe ich, also Fills, die möchte ich unterbringen, da weiß ich dann auch wo. Bei der anderen Fills dann, da weiß ich zwar genau, wo die hinkommt, weil das Drum Arrangement steht, da variiere ich dann aber je nach Sicherungskopie auch ein bisschen, dass wir Auswahl haben, einfach. Einfach, um mehr Auswahl zu haben und den Ding noch weiter, gerade bei den eigenen Songs, denke ich dann halt oft auch, wenn wir da noch eine Spezialversion draus machen, oder wie wir es mit The Edge gemacht haben, dann mit dem einen Song, habe ich das Drum Arrangement schon auch ein Stück weit am Original gehalten, aber so gemacht, dass ich da, wo ich gesagt habe, für die Spezialversion, da kommt vielleicht noch ein Stopp, habe ich entsprechend das so instrumentiert, dass da nicht der Becke reinklingt, wenn man einen Stopp macht oder so, sondern dass wir's dann einfach umbauen können, das Arrangement. Mhm. Da muss man sich halt alles vorher überlegen. Also ins Studio kommen und sagen, jetzt gucken wir mal, was passiert, jetzt jammt da mal was drauf.
Funktioniert.
Vor allem, wenn wirklich keine Erfahrung da ist im Studio und so, da wird es dann schwierig.
Ja.
Und Studiozeit, lass mir das mal sagen, ja. Studiozeit kostet halt Geld.
Ja. Ja.
Also da ist gute Vorbereitung absolut alles. Absolut alles.
Man darf eins nicht vergessen, man investiert ja immer in sich selber. Und vom Mindset her sollte es vielleicht ankommen, dass man sagt, okay, wenn ich noch nicht so weit bin, es ist keine Schande, jemanden zu fragen, der es ist, und den herzuholen als Unterstützer, als Coach oder vielleicht sogar ja als Berater einfach, der sagt, mach das doch so und so.
Ein guter Punkt bringt mich auf was. Also ich habe ja vorher gesagt, als ich unterrichtet habe noch, habe ich ja auch mit Schülern Songs gemacht. Dann haben die gesagt, du, Güne, wir würden mal gern den und den Song mit der Band spielen. Ich habe mir das Schlagzeug angehört und so. Jetzt geht's da mal los, und einer sagt, besser wäre es mal den Song anhören und den Song in den Kopf zu kriegen. Die Abläufe und alles, ist immer gut, und dann kann ich aufs Drum hören. Und jetzt genau, wenn es dann darum geht, ich spiele ein Fill rein, was spiele ich da jetzt? Dann würde ich dann immer sagen, ich spiele die Dinge, die du sicher kannst, auch reproduzierbar. Mhm. Nicht bloß einmal, aber Sonntag bei bestem Wetter geht er genau einmal und 999 Mal geht er nicht. Das ist vielleicht nicht allzu gut, nicht für live, für Studio schon zweimal nicht.
Mhm.
Und es sind so die Dinge, wo ich auch sage, wenn man den Song mal versteht vom Feeling, von der Dynamik her, hat so ja seine Grooves und wie man den spielt, wie man instrumentiert, Verse, Refrains und so weiter, wie man überleitet die Parts, dann muss das nicht immer der Original Feel sein, der, wenn ihr Cover spielt oder so, der da drin ist, wenn ich den nicht spielen kann. Das wird nichts, und im dümmsten Fall schmeiße dann womöglich die ganze Band raus, wenn er missglückt, dann beim Live-Gig. Und logisch ist, um das auch zu sagen, wenn ich In the Air Tonight kopieren will, diesen ersten Einstieg der Drums, diesen weltbekannten Drum-Fill, den kann ich nicht abändern. Also dann lieber, wenn ich gespielt krieg, lieber den Song nicht covern.
Ja.
Aber sowas muss dann kommen.
Ja. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, Schlagzeug ist ein Taktgeber. Anhand von dem Schlagzeug, Bassdrum, Snare, Toms und auch der Bassgitarre tanzen die Leute später zum Song. Und das Allerwichtigste ist ja, dass wenn die Leute den Song hören, dass die dazu tanzen, dass sie den abfeuern. Und wenn du alles mit Feels voll knallst und zeigst, wie geil du bist und es nicht mehr groovst, ist halt auch scheiße. So. Und deswegen Ego ein bisschen zurückschrauben, überlegen, was hilft dem Song? Was hilft der Band? Also baue ich mich da ein als Teammitglied? Und wie bringt es denn weiter? Ist viel, viel wichtiger, wie viel Solos spiele ich da drin?
Ja, es gilt natürlich für alle anderen Musiker gilt genau das Gleiche. Bereite den Song vor. baue dir auch dann deine Stimmen so um, dass du spielen kannst. Das gilt für alle, auf jeden Fall. Jetzt denken wir mal an den Newcomer-Bereich. Das erste Mal im Studio, vielleicht noch nicht so arg viel Erfahrung. Und dann, was du gesagt hast, wirklich sehr wichtig, warum nicht mal einen erfahrenen Musiker, der Lehrer oder wen auch immer mal fragen und sagen, du hör das mal an, wie findest du das? Ich hatte da früher Glück, wir haben ja mit meiner Bands bei meinen Eltern zu Hause geprobt. Mein Vater saß samstagmittags meistens oben, hat natürlich jeden Ton gehört und dann irgendwann ist die aufgegangen. Und dann hat er jedem kurz mal gesagt, was da nicht passt und was man anders machen soll, wie man es auch anders machen könnte. Und ich weiß noch, unsere erste Aufnahme, das war, glaube ich, 83 waren wir, da haben wir an einem Nachwuchswettbewerb, das war nur SWF 3, mit einem Rüdiger, den kennst du ja, Michi Schenach, mein Bruder, hat ein Keyboard gespielt, und ich haben wir mitgemacht, und dann haben wir einen Song gebraucht, und dann haben wir über den Michael Schenach, sein Vater, war bei der Piccolos, haben wir in Pforzheim, Elmar hieß er, glaube ich, haben wir aufgenommen. War cool, wir haben dann die Songs geschrieben, und dann haben wir zu Hause geprobt bei mir, wie die Wahnsinnige, genau das, was wir im Studio einspielen. Und wie gesagt, der Vater saß immer oben und kam dann wieder runter und sagte, da wackelt's Tempo, da ist das, nimmt mal einen Klick und. Und da sind wir ins Studio rein und die waren total begeistert. Und der Einzige, der wirklich frei spielen durfte, war mein Bruder am Keyboard. Aber das war eine Maschine. Da hat er gesagt, du könntest da noch mehr spielen, noch mal das drüber, dann nehmen wir das anders und so. Und dann ist da nachgestanden und das ging, kam aus dem raus, ohne irgendwas. Aber der Rest hat sich dran gehalten. Und dann haben wir auch von der Studiozeit her war das wirklich im Rahmen. Und ich weiß noch, ich habe auf einem Siemens eingespielt damals. Ich war, glaube ich, die erste E-Drums. Ich kenne nichts anderes, wie mit einer sechseckigen Kessel, glaube ich. Ja. Ja, aber da fand dann der Elmar irgendwie, das klingt total geil, das ist total im Trend. Muss man wissen, der Rüdiger hat einen Song geschrieben, wir haben das eingespielt, haben es abgeschickt. Und der Song ist ein Jahr in SWF 3 gelaufen, das war von dem Nachwuchs. Wir waren der erste Woche Sieger und das war dann die Titelmelodie vom Nachwuchs. Wettbewerb, das war natürlich schon genial.
Ja, das ist immer dranbleiben und immer machen. So. Und wie du gesagt hast, lieber fragen, also sich lieber nicht trauen.
Natürlich.
Ich kenne vieles, ich war früher auch so, oh mein Gott, was könnte der sagen? So, dass man sich nicht traut, den zu fragen, aber wenn er die Leute nicht fragt, wisst ihr nicht, was sie sagen. Und deswegen, mehr als Nein sagen können sie nicht. So.
Das ist ja auch keine Schande, jemanden zu fragen, der das schon länger macht, der da Erfahrung hat, viel mehr Gigs gespielt hat und so. Warum nicht? Ich meine, die ganze Zeit, mal grundsätzlich, ich habe unglaublich viel bei meinem Vater gelernt. Ist so. Alles, was mit Musik bei uns war, Musik, ich meine, er war Dirigent, Komponist. Ich habe alle Instrumente bei ihm gelernt und so. Natürlich, da war Musik, war immer allgegenwärtig. Immer. So, und jetzt lernst du ja aber mehr, dann durch sämtliche Musiker, mit denen ich gespielt habe, habe ich so viel dazu gelernt. Immer wieder. Man muss da hören. Und das ist kein Affront, wenn man sagt, du, da darf es gerne ein bisschen weniger sein. Oder hör mal, was ich spiele. Ja, also, und spiel da dazu, unterstützt das mal und so. Also, großartig, großartig, das hört auch nicht auf.
Ja, das war meine Schwäche war es, ich konnte am Anfang nicht hören, ob der Gesang jetzt hundertprozentig stimmt oder nicht. Ich habe mir das antrainieren müssen und da habe ich fragen müssen, hey, geht es so, kannst du das so machen? Es ist, wie gesagt, es ist keine Schande, einen Fehler zu machen, es ist eigentlich eher eine Schande, das zu verstecken und nicht daran zu arbeiten, dass es besser wird. So.
Ja, jetzt, ich würde es nicht immer so hart ausdrücken, aber Lernen ist ein Prozess, der endet niemals, wenn man bereit dafür ist und warum nicht?
Ja.
Das tut ja nicht weh.
Ja.
Ja, ich habe das vorher mal gesagt, so das eigene Ego zurückschrauben. Wenn einer einen Tipp gibt, dann ist das nicht böse gemeint zunächst einmal.
Ja. Ja.
Wenn es einer ist aus dem Umfeld, wo man sagt, ja, also gerade der Schlagzeuglehrer oder Gitarrelehrer oder wer auch immer, oder dein Mixing-Techniker, Mentor, wie Grüße auch immer, die meinen, das ist ja nicht böse. Und das sollte man mal annehmen und dann heißt es immer mal ausprobieren und gucken, was dann passiert.
Na ja, klar.
Ja? Wir dürfen, wenn wir Feedback kriegen, dürfen wir selber entscheiden, was wir damit machen. Aber ausprobieren mal. Kein Fehler.
Cut-Kabel immer auf der Decke verlegen.
Ja, oh ja. Oh ja. Ja, aber das sind alles Dinge, und gerade, wie gesagt, einfach richtig vorbereitet, richtig gut konstituiert, ausgeschlafen ins Studio kommen, konzentriert sein und mit der Band vorher im Klaren sein, was man macht.
Ja.
Weil ich glaube, mit The Edge haben wir hier bis jetzt die absolute Recording Rekordzeit,
das, ja,
kann man sagen.
Ja.
Wir haben 6 Titel aufgenommen. Die Gitarristen waren hier in der Regie, also Gitarrist und Bassist, die spielen Camper Amps, die gehen direkt ins Pult. Ich war in der Kabine, der Sänger hat hier Demos angemacht. Der Rest war 6 Songs eingespielt, jeden genau einmal, dann waren wir fertig mit dem Recording. Ja. So kann es gehen, wenn man gut vorbereitet ist.
Aber dieses Feeling, das die Aufnahmen haben,
ja.
Das kriegt man halt, weil ihr alle zusammengespielt habt, so nicht reproduziert. Nicht mit Takt für Takt aufnehmen und nicht mit Stück für Stück aufnehmen.
Ja.
Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Learning ist, was will die Band, was wollen die Künstler haben und wie kommen wir dahin? Das ist, du kannst nicht sagen, ich möchte einen Tool-Snare beziehungsweise einen Rammstein-Snare und Tool-Toms haben, weil das ganz unterschiedliche Musikrichtungen sind, zum einen, und ganz unterschiedliche Schlagzeuge und Schlagzeugarten und Stile zum anderen. Du musst wirklich vorher wissen, wo will ich vom Sound her hin, und wenn du das weißt, dann kannst du in das Studio gehen.
Und auch, also ja. Gesamtsound, aber ja. Gesamtsound. Aber sag mal für einen jungen Musiker, weil ich weiß das auch. Also mal, da haben wir auch eine Aufnahme gemacht, Studioaufnahme, auch noch mit ganz alter Band. Das war Ende der 80er, glaube ich, irgendwie oder so. Nee, das war 85, da waren wir in Gebersheim irgendwann im Studio.
Ja.
Und dann hat er auch gesagt, ja, was stellt euch vor? Dann habe ich natürlich auch sämtliche Rockplatte im Kopf gehabt und gesagt, die Snare, die gefällt mir von der Platte, so und so und so. Weil du hast ja auch keine Ahnung von der Technik. Dann denkst du, ja klar, die haben es bei Whitesnake hinkriegt, warum soll das bei mir nicht funktionieren? Ich habe ja auch eine Trommel dabei. Ne?
Ja.
Also das muss man auch wissen, aber da kann man auch mal ein Stück weit dann sich auf den Typ, der am Mischpult hockt, verlassen.
Mhm.
Der dann sagt, also Leute, jetzt das ist eine Rockband, die soll wie eine Rockband klingen, da sind wir uns einig. Jetzt lasst uns das Zeug mal mischen.
Ja.
Ja.
Und ganz wichtig, und bei uns funktioniert es zum Beispiel sehr gut, wenn wir nur zu zweit mischen, weil wir ja, schon so ein eingespieltes Team sind. Aber, also es macht jedes Studio auch irgendwo ein Stück weit anders. Aber ich arbeite gern mit den Leuten zusammen, damit die Leute alle verstehen, was da passiert, weil wenn du einen fertigen Mix vorgesetzt kriegst und nicht weißt, warum was so klingt, wie es klingt, wirst du immer irgendwas zum Aussetzen haben. Und wenn du an dem Prozess beteiligt bist, kannst du dich daran einbauen und einbringen und bist am Entstehungsprozess dabei. Und das finde ich als Produzent sehr geil und ich glaube auch als Musiker verdammt wichtig, dass du einfach mitwirken kannst bei den Entscheidungen dabei.
Ja. Das ist halt, wie gesagt, dann zunächst einmal ums eigene Spiel kümmern, also rein um die Musik. Das ist der Part der Musiker. Sagen so und so und so und so. Natürlich hat der Gitarrist Soundvorstellungen, ist ja klar. Der Drummer hat insofern eine Soundvorstellung, als dass er ja ein bestimmtes Set mitbringt und Becken.
Ja.
Ja. Gut, das könnte es auch mal an der Kohle hängen, dass man sagt, wir haben eine andere Soundvorstellungen.
Ja,
also. Das ist noch nicht im Budget. Aber grundsätzlich, ja, hat dann da Vorstellungen, dann ist aber das Gesamtkonstrukt ist nachher das Einzige, was zählt.
Ja.
Ja. Und dann wird eben diese Rammstein-Bassdrum wird unter Umständen in die Produktion nicht, aber auch gar nicht reinpassen.
Ja.
Ja.
Ja, das ist tatsächlich ein gutes Schlusswort, weil Jonas hat mir schon gezeigt, dass wir mittlerweile schon am Ende angekommen sind. Aber das ist, also denkt, wichtig, glaube ich, ist am Schluss zu sagen, denkt immer als Team, denkt immer, was braucht der Song? Und stellt die Egos zurück, guckt, dass der Song geil wird und arbeitet zusammen mit dem Produzenten an dem Song und nicht gegeneinander. Und dann würdet ihr sehen, das Ding wird ziemlich geil.
Ja.
Und ich glaube auch, wir werden bestimmt eine zweite Folge drehen. Schreibt doch gern in die Kommentare einfach, was zum Thema Schlagzeug euch noch besonders interessiert. Der Günni ist wirklich ein richtig, richtig guter Schlagzeuger. Ich darf nicht so oft verdammt sagen. Ein richtig guter Schlagzeuger. Und da